Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die Weltklimakonferenz ist zu Ende seit fast genau 24 Stunden. Bis zum Schluss, bis gestern in den frühen Morgen hinein, wurde verhandelt. Und das Ergebnis, sagen viele, das ist enttäuschend. Georg Ehring hat diesen Gipfel zwei Wochen lang für uns verfolgt. Herr Ehring, wie sieht Ihre Bewertung aus?
Ich finde, es sind große und klare Worte in beide Richtungen angebracht. Einmal gibt es einen historischen Erfolg, nämlich die Gründung dieses Fonds für Schäden und Verluste. Damit erkennen die reichen Länder an, dass sie zahlen sollten. Eine Rechtspflicht erkennen sie ja gerade nicht an. Und das ist ziemlich wichtig angesichts der Tatsache, dass die Schäden ganz gewaltig sein werden. Und das ist also die erfolgreiche Seite. Und es ist ein dramatischer Misserfolg. Da hat Svenja Schulze meiner Ansicht nach völlig recht bei der Verringerung der Emissionen. Und ich will noch einen dritten Punkt anführen als Ergebnis, was ich auch wichtig finde. Der Multilateralismus lebt. Trotz des Krieges in der Ukraine und der Spannungen zwischen den USA und China setzt sich die Welt zusammen beim Klimaschutz. Und das war auch nicht klar, dass das so gehen kann, auch mit relativ sachlichen Diskussionen auch über die ganzen zwei Wochen. Man hatte ja auch befürchtet, dass der Gipfel in gegenseitigen Vorwürfen untergeht. Gerade die Zusammenarbeit zwischen den USA und China, die wiederbelebt ist, das finde ich, ist auch ein positives Ergebnis dieses Gipfels.
Also, es gibt auch einige gute Seiten von diesem Klimaschutzgipfel zu berichten. Lassen Sie uns das Schritt für Schritt durchgehen. Das 1,5-Grad-Ziel als Obergrenze für die Erderwärmung, ist das mit diesen Beschlüssen von Sharm el-Sheikh zu halten?
Das ist mit diesen Beschlüssen von Sharm el-Sheikh nicht zu halten. Deswegen finde ich die negativen Bewertungen dieses Gipfels auch völlig in Ordnung, wenn man darauf den Fokus legt. Und das muss man ja, das ist der wichtigste Bereich im Klimaschutz. Wenn man das mal von der Temperaturentwicklung her realistisch sieht, wir haben pro Jahrzehnt in den vergangenen Jahrzehnten eine Erwärmung um knapp 0,2 Grad. Und wir sind jetzt bei ungefähr 1,2 Grad. Das heißt, das 1,5-Grad-Ziel wird irgendwann im Laufe des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich überschritten, zunächst für einzelne Jahre und dann tendenziell ein Jahr nach dem anderen. Und damit kann man meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr sagen, das Ziel ist in Reichweite. Um den Trend noch zu bremsen, müssten wir die Emissionen in diesem Jahrzehnt halbieren in etwa. Und es ist jetzt nach Sharm el-Sheikh ganz klar, dass man nicht auf dem Weg ist, diesen Pfad zu beschreiten. In den letzten Jahren sind die Emissionen auch wieder gestiegen nach der Corona-Krise. Und man müsste eigentlich keinerlei neue Investitionen in neue Öl- und Gasinfrastruktur mehr genehmigen, weil die bestehende Infrastruktur schon so groß ist, dass sie das 1,5-Grad-Ziel komplett sprengen würde. Und das heißt, wir sind ganz klar auf dem Weg, die 1,5 Grad zu überschreiten.
Warum schrecken denn so viele Staaten davor zurück, solche Schritte zu gehen, die Sie als so klar und deutlich beschreiben?
Das sind wirtschaftliche Interessen der Öl- und Gas- und Kohleindustrie, die in manchen Delegationen, gerade mal bei Saudi-Arabien, das ist ja ein Land, das sehr stark auf das Öl setzt, den Kurs bestimmen, und die haben sich gegenüber der ägyptischen Sitzungsleitung durchgesetzt. Und mein Eindruck ist, dass die Entwicklungsländer vor allem, aber auch zum Beispiel die Europäische Union, ein schwaches Ergebnis bei der Minderung der Emissionen in Kauf genommen haben, weil es bei diesem Fonds eine Grundsatzentscheidung gab, bei dem Fonds für Schäden und Verluste, und die nicht gefährdet sein sollte, mit dem Gedanken, vielleicht kann man ein stärkeres Ergebnis bei den Emissionen auch im nächsten Jahr erreichen. Aber angesichts der knappen Zeit ist das ein sehr riskantes Spiel.
Dann lassen Sie uns schauen auf diesen Klimafonds für Schäden und Verluste. Wie bedeutend ist dieser Durchbruch tatsächlich?
Der ist sehr wichtig, zumal durch das Versagen bei der Minderung die Schäden ja auch gewaltig werden. Die Entwicklungsländer haben seit 30 Jahren gefordert, so einen Fonds oder solche Zahlungen einzurichten. Und jetzt wurde es zu Beginn der Konferenz schon als großer Erfolg gefeiert, dass es zum ersten Mal auf der Tagesordnung steht. Und dann hat man am Schluss im Grundsatz beschlossen, einen solchen Fonds einzurichten. Was der macht, ist noch nicht so richtig klar. Also von daher ist man auch da ganz am Anfang. Es ist nicht klar, wer zahlt ein. Die Industrieländer sicher, zahlt auch China ein, zahlen auch reiche Schwellenländer ein. Wie steht es um Freiwilligkeit und Verpflichtung? Wer bekommt Geld aus dem Fonds? Die Europäische Union hat für ganz wichtig genommen, dass es nur die armen Entwicklungsländer sind. Da könnten aber auch schwer getroffene, nicht ganz so arme Entwicklungsländer dann rausfallen. All das muss im nächsten Jahr besprochen werden. Und da ist noch eine ganze Menge zu tun. Aber dass die Grundsatzentscheidung getroffen ist, das finde ich sehr wichtig.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das Einzige, was es gibt, ist die Tatsache, dass dieser Fonds eingerichtet wurde. Das ist ähnlich wie ein Bankkonto, das irgendjemand eingerichtet hat, bei dem aber noch völlig unklar ist, wer auf dieses Bankkonto einzahlt und wer sich daraus bedienen kann. Ist der Vergleich korrekt?
Der Vergleich ist korrekt. Henry Kokofu aus Ghana hat gesagt, es sind weitere Schritte nötig, sonst haben wir einfach nur ein leeres Konto. Und genau das ist die Situation, aber dass man das Konto überhaupt durchgekriegt hat, ist trotzdem historisch.